Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hier sprechen wir vom universitären Gesundheitsmanagement regelmäßig mit spannenden Personen unserer Uni und drumherum, um deren Erfahrungen und Wissen auch mit Ihnen zu teilen. Dabei geht es direkt oder indirekt natürlich um Gesundheit.
Herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Interview-Podcasts Campusgespräch. Ich bin Viktoria von Keim vom Studentischen Gesundheitsmanagement. In dieser Folge wird es um Themen gehen, bei denen sich ein Großteil der Studierenden mit Sicherheit sehr angesprochen fühlt. Wir wollen heute über Prüfungsdruck, Prüfungsangst und das lange Aufschieben von Aufgaben bzw. dem Lernstart sprechen. Ganz besonders gegen Ende des Semesters, wenn die Klausurenphase näher rückt, bricht für viele Studierende die stressigste Zeit des Jahres an. Wenn eine Prüfung die nächste jagt und Berge an Lernstoff sich vor einem auftürmen, kann es schon mal ganz schön schwer sein, die Nerven zu behalten und motiviert zu bleiben. Um euch eine kleine Hilfestellung für die nächste Prüfungsphase zu bieten, haben wir Frau Telle-Hoffmann vom Studierendenwerk Thüringen zu uns eingeladen. Das Studierendenwerk bietet unter anderem Kurse und Workshops zum Thema »Stark in die Prüfung« und »Studieren ohne Aufschieben« an, die Studierende aller Hochschulen in Thüringen besuchen können. Hallo Frau Telle-Hoffmann.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Dann fangen wir gleich mal mit einer persönlichen Frage an. Was hat Sie persönlich denn dazu gebracht, Studierenden im Bereich Prüfungsdruck und Prüfungsangst bzw. Prokrastination, also Aufschieben des Lernens, helfen zu wollen?
Ja, also dass ich jetzt auch in der psychosozialen Beratung des Studierendenwerks arbeite. Ich hatte damals immer gesucht, dass ich irgendwo beratend tätig sein kann. Ich habe die systemische Paar- und Familientherapie absolviert, berufsbegleitend, und habe dann eben die Chance gehabt, dort einzusteigen und zu beraten. Und ich empfinde das sehr bereichernd, auch mit so jungen Leuten zu studieren. Ich war selbst noch gar nicht so weit weg von meinem Studium und bin mit vielen studienrelevanten Themen persönlich auch sehr vertraut durch das eigene Studium. Ich habe auch hier an der FSU damals studiert. Genau. Und ich finde es bis heute sehr spannend, die ganz vielfältigen Probleme, und gleichzeitig ist aber natürlich Prokrastination und Prüfungsangst sind die Themen, die eben immer wieder kommen. Und deswegen bieten wir auch die Kurse an, um einfach nochmal unser Repertoire ein bisschen zu erweitern und auch in der Gruppe arbeiten zu können.
Ja, das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, klären wir noch einmal ganz grundlegend die Begriffe. Wie definiert man denn Prüfungsangst und ab wann ist diese bedenklich?
Also eine ganz feste Definition von Prüfungsangst, also was ganz Eindeutiges, gibt es nicht. Woran ich selber merke, dass es wirklich ein Problem ist, ist, wenn ich so Auswirkungen auf mein Leben wahrnehme. Also wenn ich merke, ich fange an, ich schlafe schlecht. Ja, ich fange an, mich zurückzuziehen. Ich habe körperliche Symptome, also Herzrasen, eben wirklich diese körperlichen Angstsymptome. Und es wirkt sich auch auf mein Studierverhalten aus, ne? Also auf den sozialen Bereich und auch auf quasi, wie leistungsfähig ich bin, wie ich in der Lage bin, auch zu lernen. Und ich glaube, das kriegt man relativ schnell mit. Oft ist auch so dieses Gedankenkreisen, ne, wenn ich merke, ich kann auch gar nicht mehr abschalten. Dieses Thema ist riesengroß in meinem Leben. Ich fühle mich wahnsinnig überfordert. Und dann ist, glaube ich, schon ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich muss was mit dem Thema machen.
Ja, ja. Okay. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die häufigsten Auslöser oder Gründe für Prüfungsangst?
Also das ist auch sehr vielfältig, was ich jetzt in der Beratung beobachte und was ich so ein bisschen gesammelt habe, ist natürlich der Klassiker, ist Angst vorm Scheitern. Ne? Und da beobachte ich auch, dass einige Studierende diese Erfahrung des Scheiterns noch gar nicht gemacht haben. Ja? Also das heißt, Scheitern will auch gelernt sein in der Form, dass ich das erlebe in meinem Leben und dass ich aber auch lerne. Das ist nicht die absolute Katastrophe. Also ich habe es irgendwie gelernt, damit umzugehen. Ne? Es gehört irgendwie dazu. Ich bin in der Lage, das zu verkraften, und ich bin in der Lage, auch weiterzumachen. Und viele haben das gar nicht erlebt. Also viele sind so durchgerutscht und sind nie groß ins Stolpern gekommen. Genau. Und dann ist natürlich manchmal dann auch noch so der Faktor, dass jemand auch sehr gut war oder beziehungsweise auch zu den Besten gehört hat, ne? Und dann die Erfahrung macht, da sind ganz viele und die sind alle sehr gut. Also auch das ist erstmal so ein, naja, wie so eine kleine Kränkung, sag ich mal, zu erleben. Ich steche nicht mehr raus und es ist irgendwie so, also ich schaffe das zwar alles, aber es ist so Mittelmaß, ja. Ne? Und das ist für viele auch erstmal ganz schwer, ne? Eine ganz große Umgewöhnung. Und ja, also die Angst vorm Scheitern. Und dann ist natürlich auch das Thema Überforderung ein ganz großes Thema, weil in der Schule ist es oft sehr klar strukturiert, was muss ich lernen, was sind die Aufgaben. Und im Studium ist es auf einmal so ein riesen Wissensbereich. Und dann auch zu entscheiden, was ist für mich jetzt wichtig, was lerne ich jetzt, worauf konzentriere ich mich, ist auch nochmal sehr schwierig und löst auch viele Unsicherheiten aus. Ja? Also dieses Sicherheitsgefühl, ich habe das gelernt und das kommt dran, das fehlt eben oft. Und was eben auch eine Rolle spielt, ist so diese Angst vor Bewertung. Ne? Also es ist ja etwas, also ich stelle etwas zur Verfügung, mein Wissen, ne? Ich schreibe etwas auf. Also auch Hausarbeiten sind was Persönliches, auch wenn es eigentlich ein objektives Thema ist. Und dann ist immer die Frage, wie komme ich damit klar, bewertet zu werden? Und manchmal spielt dieses Thema eben eine größere Rolle im Leben. Das heißt, es gibt Erfahrungen, wo auch eine Abwertung erlebt wurde und da besteht dann ganz viel Druck. Und ich denke eben auch, dass wir sind eine Leistungsgesellschaft und viele haben auch gelernt, sich über Leistung zu definieren. Und wenn natürlich dann so eine Abschlussarbeit oder auch eine Klausur mehr bedeutet als das, was sie ist, nämlich bezogen auf meine Leistung, ne? Und wenn da so diese Vermischung zwischen Persönlichkeit und Leistung so stattfindet und das alles eins ist quasi, dann bekommt diese Arbeit eine riesen Bedeutung. Ja. Also für mich und mein Leben und was ich wert bin, auch das ist bei manchen miteinander vermischt, ne? Mhm. Und da steigt automatisch natürlich die Angst, weil was ist denn, wenn eben die Bewertung nicht so ist, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das für mich brauche, um zu sagen, es ist gut, dass ich hier bin, ich bin berechtigt, hier zu sein. Und da kommen so ganz viele Fragen auf und dann steigt der Stress schon im Vorfeld und dann kommt der Stress vom Lernen noch obendrauf und das macht Lernen wiederum total schwierig. Also das ist dann wirklich auch ein Teufelskreis, der da entsteht.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das war eine sehr detaillierte Definition. Dann kommen wir mal direkt zum nächsten Begriff. Es gibt ja häufig nicht nur Studierende, die unter Prüfungsangst leiden, sondern auch die Zeit davor ist manchmal schwierig. Was genau versteht man unter Prokrastination?
Ja, also Prokrastination, so im, ich sag mal, Allgemeinbegriff wäre Aufschieberitis. Das hat auch schon jeder mal gehört. Es ist eben so ein extremes Aufschieben von Aufgaben. Und man, also es wird auch beschrieben als pathologisches Aufschieben. Für mich ist es auch hier immer so die Frage, inwiefern wirkt sich das negativ auf mein Leben aus. Ne? Und viele, die auch in die Beratung kommen, bei denen ist es dann schon so, dass sie tatsächlich Fristen nicht einhalten können, dass sich ihr Studium verlängert und dass auch manchmal das Studium schon auf der Kippe steht durch diese Prokrastination. Und ich frage dann gern in der Beratung, also die Frage ist ja immer, wenn jemand bis dahin gekommen ist, also hat sein Abi gemacht, manche haben ja auch schon ihre Bachelorarbeit gemacht, sind jetzt im Master, dann hat diese Art und Weise zu arbeiten, nämlich auf Druck, ne, so auf den letzten Pfiff, irgendwie funktioniert. Und dann ist immer die Frage, warum möchten Sie es denn eigentlich verändern? Und dann sind die Auswirkungen eben, es ist halt wahnsinnig stressvoll. Ne? Es ist ein Riesenstress. Und am Ende stellt der oder diejenige auch fest, eigentlich hätte ich das, ich hätte es besser machen können. Ne? Also das ist nicht so mein volles Potenzial. Und wenn ich mehr Zeit gehabt hätte und genau, und dann ist oft der Anreiz zu sagen, ich will es doch irgendwie anders angehen und würde das gerne für mich auflösen.
Ja, gibt es auch hier bestimmte Umstände, die Ihrer Erfahrung nach am häufigsten zu Prokrastination führen oder eben das Aufschieben auch begünstigen?
Ja, also einmal denke ich, ist es eine gewisse Veranlagung. Also das heißt, wie bin ich persönlich auch strukturiert? Es gibt Menschen, die haben, also die können das, die können sich selbst gut strukturieren. Ne? Also die brauchen keine großartige externe Struktur. Und ich glaube, das hat sich auch so im Rahmen der ganzen Maßnahmen, die passiert sind, ne, da waren ja viele auf sich selbst erstmal gestellt und da war der Anspruch auf die Eigenstrukturierung sehr, sehr hoch. Da hat sich das nochmal ganz deutlich gezeigt, dass es viele gibt, die eine externe Struktur brauchen. Ja? Also es gibt die Veranlagung dazu und dann haben wir auch hier, ähnlich wie bei Prüfungsangst, es geht um Angst. Also dahinter steht immer eine Angst. Und auch hier kommt wieder das Motiv der Bewertung, also Angst vor Bewertung. Und es gibt dann noch ein anderes Motiv. Und zwar ist es dieses, also wenn ich nur die Dinge so halb mache und auf den letzten Drücker, dann bin ich ja nicht überrascht, wenn die Rückmeldung so mittelmäßig ist, ne? Oder so ganz knapp. Ja. Was ist denn aber, wenn ich so... also wenn ich rechtzeitig anfange, wirklich mein Bestes gebe und dann kommt eine mittelmäßige. Ne? Mhm. Genau, das ist nämlich nochmal was ganz anderes, aber das kann man sich auch in Beratung nochmal gut anschauen, was für Denkmuster dahinter stehen. Also es gibt oft ganz viele hemmende Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Ne? Das sind so unbewusste Dinge, an die wir glauben und die unser Handeln und Denken sehr stark beeinflussen. Ja. Also es könnte sein zum Beispiel, ich schaffe es nicht, ich genüge nicht, ne? Und das läuft dann immer so ein bisschen mit und macht ganz viel Angst. Und Angst macht immer Vermeidung. Das heißt, das, was Angst auslöst, das vermeide ich. Also Sie sehen schon, das ist recht vielfältig und ich sortiere dann auch in Beratung, geht es auch in der ersten Beratung oft erstmal darum, zu gucken, was möchte derjenige. Und dann wird so ein bisschen abgearbeitet, was so die wichtigen Punkte sind. Ne? Also das ist bei jedem total individuell. Was ich festgestellt habe, ist, dass das Thema Überforderung oft geknüpft ist an eine Situation im Leben, die als extrem überfordernd erlebt wurde. Also das heißt, wenn ich überfordert bin, und das ist jeder mal und auch öfter im Leben, dann springt quasi aus der Vergangenheit nochmal ein Gefühl drauf. Und es sind oft so emotionale Überforderungen, oft natürlich in der Kindheit. Das kann sein über Trennung der Eltern, über Erkrankung der Eltern, also irgendwas, was im Leben mal passiert ist, was als extremst überfordernd erlebt wurde. Und dann fühlt sich das natürlich sehr, sehr viel schlimmer an, als es eigentlich so objektiv betrachtet ist.
Ja.
Und das lässt sich aber in Beratung auch gut bearbeiten, nochmal zu schauen, was ist denn jetzt von damals? Also überhaupt, warum fühle ich mich so schrecklich? Und es gut einzusortieren und dann nochmal zu gucken, was ist jetzt gerade dran? Und was kann ich jetzt als Erwachsene oder Erwachsener entscheiden, anders machen und auch ausprobieren?
Ja, okay. Gut, dann kommen wir mal zu einer etwas allgemeineren Frage. Wie sieht es denn mit Prüfungsangst und Prokrastination bei Studierenden der Uni Jena oder auch anderen Hochschulen in Thüringen aus Ihrer Perspektive aus, also bezüglich Verbreitungsgrad, Häufigkeit? Was ist da so Ihre Einschätzung?
Ja, also mit Zahlen kann ich absolut nicht dienen, weil wir haben ja in Beratung immer die sagen, ich habe da ein Problem und ich brauche da Hilfe. Aber Prüfungsangst und Prokrastination ist sehr verbreitet. Also ich glaube, das ist unter den, also wir haben ja auch eine Statistik und wir haben natürlich bei den studienbezogenen Themen ist es immer wieder so in den ersten drei Rängen sozusagen. Ne? Also Arbeitsorganisation, Studienabschlussprobleme. Und Ängste sind auch ganz weit vorne. Und gerade jetzt, aktuell ist es auch so, es wurde ja auch viel für die Studierenden an Erleichterungen eingeführt damals, ne? So längere Studienzeit und längere Abgabefristen. Und jetzt sind es wirklich auch sehr, sehr viele, die mit Prokrastination kommen, weil auch das ja irgendwann mal abläuft und ganz viele gerade auch sehr unter Druck sind. Also das sind schon so die Dauerbrenner und ich würde sagen, es ist ziemlich weit verbreitet, weil ich davon ausgehe, dass wir nur einen Bruchteil von denen sehen, die sagen, ich habe da ein Problem damit.
Mhm.
Genau.
Mhm. Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass dieses Phänomen besonders bei Studierenden, also bei der Gruppe Studierenden, so verbreitet ist? Und wenn Sie gerade schon davon gesprochen haben, inwiefern hatte die Corona-Pandemie und somit auch das Online-Studium Ihrer Meinung nach einen Einfluss auf die Prokrastination bei Studierenden?
Also ich glaube, das Studium ist deswegen so prädestiniert fürs Prokrastinieren, weil es natürlich, sie haben ja nie diese permanenten Leistungsüberprüfungen. Also sie sind ja relativ frei. Also ich habe damals noch den Magister gemacht. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr zu vergleichen mit dem Bachelor und Master. Also soweit ich mitbekommen habe, ist es schon straffer und ein bisschen mit mehr Orga. Ja, aber am Ende ist es ja doch so, dass sie selber entscheiden, was sie wann machen. Ich sag mal so, je unkonkreter solche Fristen sind und je länger diese Zeiträume sind, desto größer ist natürlich die Versuchung, also auch die Möglichkeit zu prokrastinieren, ist im Studium riesengroß. Natürlich wird es dann umso krasser, weil ab einer gewissen Zeit entsteht dann auch so eine Unmöglichkeit, Dinge dann noch zu schaffen, weil es ist ja sehr, sehr viel Stoff und das geht dann recht schnell zu sagen, ich komme jetzt wirklich gar nicht mehr klar. Und was ich eben schon sagte, diese Unsicherheit, ist es doch das Richtige oder bin ich auf der richtigen Fährte? Ne? Habe ich richtig ausgewählt mit den Themen, die ich lerne? Genau.
Und glauben Sie, dass eben auch dadurch, dass durch Corona viel online war, jetzt ja zunehmend zum Glück nicht mehr, dass da irgendwie noch Nachwirkungen bestehen zum Teil oder auch gerade Studierende, die erst in der Zeit angefangen haben, dass die da noch mehr zu tendieren oder noch mehr in die Gefahr geraten?
Genau, das hatte ich gerade eben nicht berücksichtigt bei der Frage oder bei der Antwort. Das Online-Studium ist natürlich auch nochmal eine ganz große Hürde, wenn das Thema Prokrastination ist, weil irgendwo hingehen ist ganz wichtig. Also dieses, ich verlasse mein Zimmer, gehe woanders hin, treffe andere Menschen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und ich tausche mich auch dazwischen aus. Also ich diskutiere und ich kriege so das Zwischenmenschliche noch mit. Das ist für ganz viele einfach wichtig, absolut. Und ich habe das schon auch so erlebt, dass da einige Studierende sehr, sehr ins Straucheln geraten sind durch dieses, dass Arbeit und Freizeit nicht mehr getrennt sind, also auch räumlich nicht, dass die Motivation, auch die Aufnahmefähigkeit über den Bildschirm eine ganz andere ist. Und es gab auch Studierende, die haben wirklich ihr Zimmer ganz lange nicht verlassen. Also die haben wirklich niemanden mehr gesprochen, also von Angesicht zu Angesicht, dann das Gefühl dieser sozialen Isolierung und dann entsteht auch oft so dieser Gedanke, ich bin ganz alleine damit, ne? So diese Idee, alle kommen damit klar, nur ich nicht und ich entferne mich dann noch mehr von anderen, ja, und das macht das Problem quasi immer schlimmer. Also das Online-Studium hat schon beim Thema Prokrastinieren vielen nochmal zusätzlich eine ganz große Hürde dargestellt.
Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu den Umgangsformen. Jetzt haben wir ja viel über Definitionen und die Probleme gesprochen. Ja, Lösungen für Prüfungsangst können ja vermutlich sowohl in der Person selbst als auch in ihrem Umfeld liegen. Was sind denn Ihre Top 3 Strategien oder Tipps gegen Prüfungsangst, die Sie unseren Studierenden mit auf den Weg geben können?
Ja, der erste und beste Tipp ist natürlich, holen Sie sich ein Beratungsgespräch bei uns, ja, weil das ist, also es gibt nicht die, das sind die 3 Sachen, die Sie machen müssen und dann ist das weg, ne, weil es eben wirklich eine ganz individuelle Geschichte ist. Wir haben auch den Prüfungsangstkurs, ja, da können Sie einfach auf unserer Homepage nochmal schauen oder Gruppenangebote. Das kann man nutzen, allein die Tatsache, sich mit anderen auszutauschen, die sagen, ich habe auch Prüfungsangst, ist eine unheimliche Erleichterung, erstmal zu wissen, ich bin damit nicht alleine. Also das ist jetzt nichts super Tragisches und es gibt viele andere und allein dieser Austausch hilft schon ungemein und da gibt es eben auch die Möglichkeiten, sich ein paar Strategien auszutauschen, so ein bisschen auf das Thema drauf zu gucken. Ja, Beratungstermin. Dann gibt es natürlich auch, also was Sie selber tun können, ist, dass Sie einfach mal schauen, was ist denn so die Idee dahinter? Ja, also das kann man gut auch mal gucken. Bin ich die einzige Person in meinem Leben, die diese Entscheidung trifft, dieses Studium zu machen? Und woher kommen die Erwartungen? Woher kommt der Druck? Ne? Also das ist ja auch etwas, was wir in Beratung machen, dass wir auch mal schauen, wie ist es denn so mit der Familie? Bin ich die erste und einzige, die studiert, oder ist meine Verwandte, oder komme ich aus einer Akademikerfamilie? Also beides ist schwierig, ja, so oder so, um einfach nochmal zu gucken, habe ich alleine die Verantwortung für mich oder sind da noch ganz viele hinter mir? Eltern, Großeltern, was auch immer, ne? Was will ich hier eigentlich erfüllen? Wo kommt diese Angst her? Und dann auch mal schauen, wie rede ich eigentlich mit mir selbst, ja? Also dieser innere Dialog, treibe ich mich auf eine bösartige Art und Weise an, ne? Also es gibt ja, wenn ich jetzt sage, ich habe mir jetzt vorgenommen zu lernen, ich gehe in die Bibliothek und ich lerne heute 6 Stunden, ja, und es funktioniert irgendwie nicht so richtig, ne? Ich fühle mich nicht so wohl, irgendwie ist der Tag nicht so dolle, ich schaffe es vielleicht nicht. Dann auch mal zu gucken, verurteile ich mich? Also wie rede ich mit mir? Sag ich, nichts kriegst du hin, das ist ja nicht zu glauben und du bist ein Versager, ne? Also das kann, man kann sich selber richtig schön fertig machen, um dann eben zu sagen, jetzt brauche ich gar nichts mehr machen. Jetzt ist die ganze Woche fertig, ne? Mhm. Genau, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ich mache es so perfekt, wie ich es mir vorstelle, wie ich denke, dass es sein muss. Und wenn ich das exakt so nicht hinbekomme, ja, weil das sind eben eigene Bedürfnisse und auch unterschiedliche Tagesformen, dann drehe ich mich weg und sage, hat alles keinen Sinn und mache gar nichts mehr. Und es gibt aber noch ganz viel dazwischen, also die Graustufen sozusagen, zu sagen, was kann ich denn heute leisten? Und oft ist es auch so, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, in Beratung gucken wir auch, wie ist denn der Tagesablauf, ne? Und dann kommen manchmal Studierende und sagen, dass sie 10 bis 12 Stunden lernen. Und dann muss ich einfach sagen, das geht halt nicht, ja. Also es funktioniert nicht. 6 Stunden lernen ist möglich, ja. Aber alles darüber hinaus eben nicht mehr. Und viele sind dann wirklich auch so gestresst und können gar nicht mehr richtig auftanken, weil sie so unter Druck sind, dass sie langsam ausbrennen, ne? Und dann merken sie, ich kann gar nicht mehr lernen. Da geht einfach nichts mehr rein in den Kopf. Und da ist es wichtig, wirklich erstmal einen Gang zurückzuschalten. Also Stress bewältige ich nicht, indem ich sage, ich muss noch mehr arbeiten. Ja, dann bleibe ich halt statt 10 Stunden 15 Stunden in der Bibliothek. Sie bekommen das Gefühl, ich schaffe das so nicht. Sondern Stress bewältigen heißt, erstmal zurücktreten, einen Gang zurückschalten, sich eine Auszeit nehmen und dann erstmal sortieren, was ist jetzt wichtig.
Ja, das klingt nach guten Strategien. Gibt es vielleicht noch etwas, was Angehörige oder Personen aus dem Umfeld tun können, zum Beispiel Dozierende, aber auch Familie und Freunde, um das Ganze etwas leichter zu machen?
Ja, wenn ich so an meine Beratungen denke, also viele Studierende haben ein sehr unterstützendes Umfeld, haben gute Freunde, haben eine sehr unterstützende Familie. Mein Tipp wäre eigentlich, dass die Angehörigen offen sind, ein offenes Ohr haben und einfach nur zuhören. Ich glaube, was oft als sehr stressig erlebt wird, ist, dass Freunde und Familie selbst sehr, sehr besorgt sind. Und das kann nämlich dazu führen, dass wenn Studierende so die Idee haben, ich darf niemandem zur Last fallen, auch das ist so ein Glaubenssatz, ne? Ich muss mich zurücknehmen, ich darf keine Belastung sein, eben sich komplett verschließen, weil eben Angehörige dann oft sehr in Sorge sind, sehr ängstlich sind und also selber deren Ängste hochkommen. Und ich glaube, es ist immer gut, ganz ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben. Wichtig ist, da sein, zuhören, keine Tipps geben, also auch nicht so diesen Auftrag verstehen, du musst das jetzt irgendwie lösen für mich, sondern einfach nur da zu sein. Was ich auch manchmal höre, ist, wenn Eltern dann sagen, ah, du schaffst das schon. Das wird oft so als nicht ernst genommen wahrgenommen. Gleichzeitig, ja, es ist auch verdammt schwierig als Eltern. Es gibt dann auch nicht mehr so viel. Ja, zuhören und offen sein. Und für die Angestellten der Uni, das ist natürlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie umsetzbar das ist. Aber ich erlebe das oft so, dass so klare Absprachen und klare Abgabefristen wirklich auch was Positives sind, ne? Also wenn ich weiß, ich neige zum Prokrastinieren, dann ist es gut, diese klaren Fristen vorzugeben. Vielleicht auch für die Dozierenden nochmal zu schauen, wenn da eine große Unsicherheit erlebt wird oder man auch so merkt, Mensch, da kommt irgendwie nichts, dass man da auch jemanden ruhig mal festnageln darf, ja, weil ihm das gut tut oder ihr. Und bei Betreuung von so Abschlussarbeiten wären doch regelmäßige vielleicht auch kürzere, aber dass es einfach öfter stattfindet, diese Rücksprachen, dieses Feedback. Ne? Also gerade Unsicherheit kann ich gut begegnen, indem ich mir Sicherheiten schaffe. Und das ist für viele Studierende zu sagen, ich brauche alle 2 Wochen mindestens ein kurzes Feedback. Und wenn es nur eine kurze Mail ist mit Thema getroffen, weiter so oder an dem Punkt nochmal dies und das, um sich einfach zu, also es geht um Orientierung ja. und Sicherheit. Und ich denke schon, dass das so wie, also mit der Art der Kommunikation und auch mit der stetigen Kommunikation auch Dozierende gut unterstützen können.
Ja.
Und gleichzeitig, wenn man eben merkt, da ist jemand wirklich arg in Bedrängnis und ich habe das Gefühl, dass die Dozierenden das schon gut auf dem Schirm haben. Also wir haben auch immer wieder Studierende, die kommen, das, ne, weil der oder die Dozierende gesagt hat, das wäre eine gute Idee, auch an uns zu verweisen und zu sagen, es gibt ja. da jemanden, mit dem sie sprechen können. Genau.
Okay, auch für das Thema Prokrastination gibt es sicherlich viele Ansätze, das Aufschiebeverhalten anzugehen. Was wären denn da Ihre Top-3-Strategien für ein Studium ohne Aufschieben oder auch gegen individuelle Blockaden bei der Lernmotivation?
Ja, also bei der Prokrastination, also was, um nochmal zurückzugehen, Thema Angst, Vermeidung. Das heißt, man kann versuchen, sich selbst so eine Struktur oder so eine Rahmenbedingung zu schaffen, wo wieder eine Sicherheit entsteht. Das heißt, ich schaue nicht auf diesen Riesenberg, weil das ist ja einfach ein Riesenberg, ne? Ganz viel Arbeit und am Ende steht das große Ziel. Und dass ich mir das selbst auch in ganz viele kleine Zwischenschritte aufteile. Und was sich wirklich bewährt hat, ist ein Wochenplan, sich anzufertigen, dass man Sonntag, Nachmittag, Abend sich diesen Wochenplan vornimmt. Gerade auch, wenn man Abschlussarbeiten schreibt, wenn es eben noch offener ist, ne, und keine Veranstaltungen mehr sind. Und dann so konkret wie möglich festhält, was mache ich am nächsten Tag. Ja, also wirklich aufschreiben, ich lese Kapitel 1 und finde hier Überschriften oder irgendwas. Ne? Weil in dem, also an der Stelle, wo Sie früher entscheiden, wie verläuft der Tag, ist es, also es wird immer wahrscheinlicher zu prokrastinieren, je unkonkreter das ist.
Ja.
Ja. Also wenn ich kein Datum habe, wann was passieren soll, wenn ich keine Inhalte habe, ich habe nur die ganze Zeit permanentes Gefühl, ich bin überfordert, es ist Stress, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Genau. Und das kann ich aber reduzieren, indem ich mir das wirklich portioniere. Mhm. Also das, was früher quasi in der Schule passiert ist, muss ich jetzt für mich selbst machen. Und da muss ich ein bisschen Zeit investieren. Gleichzeitig muss ich auch eine Gelassenheit entwickeln, wenn es eben nicht funktioniert. Also auch wieder diese Graustufen.
Ja.
Ne? So, ich habe das heute so mitteltoll gemacht, aber das ist okay, weil das ist besser als gar nichts. Ne? Genau, also auch wieder innerer Dialog. Dann natürlich Beratungstermin buchen und eben auch diesen, also meinen Prokrastinationsworkshop besuchen, um da noch ein paar Impulse zu bekommen, um nochmal zu schauen, was für ein Glaubenssatz versteckt sich dahinter, wie kann ich gut mit Überforderungen umgehen, wie kann ich Prioritäten setzen, ist auch ein Riesenthema. Genau. Und austauschen, auch mit anderen.
Ja.
Ja.
Ja, ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es auch hier vielleicht wieder etwas, was Angehörige oder Personen aus dem Umfeld tun können, um diejenigen zu unterstützen, die mit Prokrastination zu kämpfen haben?
Ja, also beim Prokrastinieren ist es ganz oft so, dass viele das überhaupt nicht wissen. Ja, also das wird gut versteckt. Da ist auch eine ganz große Scham, spielt eine Rolle. Ne? Das kommt dann immer so aufs Verhältnis drauf an. Also für die Uni ist es dasselbe wie auch mit Prüfungsangst, ne? Einfach zu gucken, Verbindlichkeiten zu schaffen, so wie es halt im Rahmen möglich ist eines Studiums und auch an uns zu verweisen. Für Angehörige vielleicht auch, wenn man so das Gefühl hat, da ist irgendwas, auch nochmal ein Gespräch anbieten und wirklich zu versuchen, ganz ja so wertfrei, urteilsfrei auch mit jemandem zu sprechen. Ja, weil oft ist ja auch so die Idee da, ich will auch meine Eltern stolz machen. Ne? Ganz oft finanzieren die Eltern das Studium. Das ist ja auch nochmal ein großer Druckfaktor. Manchmal kommt es aber auch nie dazu, dass Studierende sich ihren Eltern gegenüber öffnen und das aber für sich regeln wollen, was ich in dem Alter aber auch okay finde. Ne? Also es kommt einfach aufs Verhältnis an. Genau. Ich glaube, es ist eben wirklich so eine ganz große Angst vor Verurteilung, ne? Weil diese Worte wie faul, ne? Also das ist natürlich sehr präsent und oft ist ja auch selbst die Verurteilung, vielleicht bin ich einfach nur faul oder vielleicht bin ich einfach nur dumm, warum ich das nicht hinbekomme. Genau. Und ich denke aber, das ist klar, dass Eltern ihren Kindern dieses Gefühl nicht geben sollten. Mhm. Ja. Ja, auch hier einfach präsent sein und zuhören.
Ja, ich denke auch gerade im Freundeskreis oder in der Umgebung mit den Kommilitonen, da gibt es bestimmt einige, denen es vielleicht auch ähnlich so geht. Und wenn man da mal darüber spricht, dann merkt man vielleicht auch, dass man damit nicht so alleine ist.
Ja, genau.
Ja. Okay, damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für Ihre Zeit und die vielen aufschlussreichen Tipps und Informationen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht sieht der ein oder andere jetzt der nächsten Prüfungsphase etwas weniger beunruhigt entgegen und konnte aus den Tipps unserer Expertin für sich etwas mitnehmen. Wir drücken euch natürlich die Daumen für die nächsten Klausuren und wünschen euch eine nicht zu stressige Prüfungszeit. Schaut auch gerne bei den SGM-Angeboten vorbei. Dort gibt es unter gesunde.uni-jena.de interessante Angebote zum achtsamen Studieren und zu Stressprävention in der Prüfungszeit. Auch die zentrale Studienberatung bietet bewährte und neue Formate an und beim Mental Health First Aid Team der Uni Jena gibt es Hilfe im Bereich der seelischen Gesundheit. Weitere Angebote und Infos findet ihr auch noch in den Shownotes.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war auch schon wieder ein weiteres unserer Campusgespräche. Für mehr Informationen rund um das universitäre Gesundheitsmanagement können Sie sich gerne auf unserer Website umschauen. www.gesunde.uni-jena.de. Dort finden Sie auch alle Kontaktdaten zu den Teams des betrieblichen und des studentischen Gesundheitsmanagements. Und apropos Kontaktdaten, Sie können uns gern kontaktieren, wenn Sie Ideen haben für die Podcast-Folgen. Zu bestimmten Themen, bestimmten Personen, schreiben Sie uns einfach eine Mail. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund!